2020 war ein außergewöhnliches Jahr, auch für die Caritas. Wie haben Sie das erlebt?
Ich glaube, jeder und jede von uns hat es als ein ganz merkwürdiges Jahr erlebt. Für alle war es sehr schwer, aber für einige war es noch viel schwieriger. Also wir, die Caritas, haben immer unser Motto, Nähe gibt Griff für Hilfe. Also wenn ich die wahre Not begegnen will, muss ich nahe an die Menschen gehen. Und gerade diese Nähe wurde in vielen Hinsichten unmöglich. Wir mussten viele unserer Aufgaben und Aufträge sogar aufgeben, mindestens für eine Zeit, vor allem unsere Gruppentätigkeiten. Andererseits kamen auf uns viele neue Herausforderungen zu. Also wenn man sich denkt, dass Leute, die sowieso schon von ihrem Schicksal in Isolation leben, die da noch eine Zwangsisolation wegen der Seuche mitmachen müssen und alle anderen, die sie noch von Zeit zu Zeit besuchten, dürfen auch nicht mehr hingehen. Das hat wirklich auch dramatische Situationen generiert und darauf mussten wir reagieren. Andererseits ja diese Nähe, die wegen der Seuche auch gefährlich geworden ist, mussten wir weiterhin pflegen für Leute, die im Bett liegen. Wir haben ja Pflegeheime, wir haben die häusliche Krankenpflege. Dafür mussten wir dann sehr intensiv für Schutz sorgen.
In welchem Maße waren zum Beispiel die Mitarbeiter von Caritas von der Krankheit betroffen, wenn sie gezwungen waren, vor Ort und Stelle da zu sein für ältere Leute, für pflegebedürftige Leute?
Also ich glaube, im Laufe des ganzen Jahres waren ziemlich viele, die sich schon angesteckt haben und auch krank geworden sind. Schwere Krankheitsfälle hatten wir Gott sei Dank bei unseren Kolleginnen nicht. Und ich glaube, auch verhältnismäßig hatten wir weniger als prozentuell in der Gesamtbevölkerung. Ich glaube auch deshalb, weil man sich grundsätzlich schon früh auf den Selbst- und auf Fremdschutz einstellen musste. Wir hatten Gott sei Dank auch viel Unterstützung, was Schutzmaterial betrifft. Ich glaube, dass wir bis jetzt gut standgehalten haben. Wir hatten auch in unseren Altenheimen Fälle, die sich von Corona angesteckt haben, auch Betroffene, alte Leute, aber auch Mitarbeiterinnen. Aber schwere Fälle oder dramatische Fälle hatten wir Gott sei Dank nicht.
Sie sehen die Not von nahe, wie Sie gesagt haben. Was hat sich in diesem letzten Jahr geändert? Was ist vielleicht schlechter geworden, was die Leute betrifft, die sowieso in Not leben und in Armut leben? Wie hat Sie diese Corona-Krise getroffen?
Einiges ist schlechter, einiges ist ganz anders geworden. Wenn ich einmal auf die Pflege oder auf die häusliche Pflege denke, hatten wir die Erfahrung, dass unsere Kolleginnen über 30% mehr Dienstleistungen und Arbeit gehabt haben als sonst. Das war auch dadurch bedingt, dass in den Krankenhäusern viel weniger Menschen aufgenommen werden konnten. Es kam dazu noch die Angst von Patienten gegenüber Institutionen und Krankenhäusern, auch Ärzten und Fachpersonal gegenüber Patienten oder gegenüber jede und jeden. Aber krank wurde man trotzdem. Und das haben unsere Kolleginnen in den Häusern der Menschen miterlebt und versucht, da mitzumachen. Ein anderer Aspekt, wo wir wieder eines unserer Prioritäten gesetzt haben, die Kinder in den ganz vernachlässigten Gemeinschaften oder armen Gemeinschaften. Wir haben ziemlich viele Nachschulbetreuungsstätte, wo wir ganz armen Kindern auch eine Möglichkeit oder einen geschützten Raum bieten, dass sie Aufgaben machen, aber auch, dass sie grundsätzliche Lebenskompetenzen erwerben. Das wurde jetzt vollkommen unmöglich. Wir hatten große Sorge. Also wir haben versucht, auch mindestens unseren Betreuten auch Lebensmittelhilfe zu bieten, was wir sonst eher vermeiden. Wir bauen eigentlich auf Kompetenzförderung, damit diese Kinder oder diese Menschen so schnell wie möglich selbstständig sich auch versorgen können. Aber diese Kinder waren in ihre Häuser eingesperrt, also mehr oder weniger. Man kann sich vorstellen, wenn man auch unter normalem Frontalunterricht in diesem Zuhause, wo sie leben, Tag für Tag, nicht lernen kann. Wie kann man das im Fernunterricht schaffen? Also jetzt redet man davon, es waren auch Vermessungen, dass über 30% der Kinder in Rumänien überhaupt keine Möglichkeiten und keine technischen Unterstützung haben, damit sie in der häuslichen Schulung Schulung teilnehmen können und mehr als 50% nur vom Handy. Ich kann mir eine Mathestunde nicht vom Handy vorstellen. Ich weiß nicht, ich habe auch 3 Kinder, die sind schon groß, aber ich habe die Schule mit ihnen noch mit begleitet und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Wir haben auch große Sorge, denn die Lösungen sind oft Scheinlösungen. Das Geld allein oder die Ausrüstung, Ausstattung allein löst dieses Problem nicht, denn nur, dass wir Tablets geben einem Kind, das zu Hause mit 15 anderen Menschen in einem Raum oder 2 Räumen lebt, keinen Internetzugang hat, was hilft das diesem Kind? Also man muss irgendwie geschützte Räume schaffen, man muss irgendwie Zugang zu Internet, aber man muss auch die Fähigkeiten entwickeln, dass dieser Zugang genutzt wird und dass diese Räume besiedelt werden von diesen Kindern und von diesen Menschen. Weiterhin auch Vereinsamung von vielen Menschen war ein großes Thema bei uns, also alte Leute, die vielleicht nicht pflegebedürftig sind, aber ihre Familien irgendwo in der Welt sind. Jetzt bekommen sie nicht einmal vom Nachbarn mehr Besuch. Ist ein großes Problem. Wir wissen, dass ganz viele Menschen in unserem Land im europäischen Ausland arbeiten. Auch ein ziemlich großer Anteil arbeitet nicht in festen Verträgen. Diejenigen sind am ehesten, am schnellsten nach Hause gekommen. Das war wieder eine Belastung für das Zuhause hier. Das war nicht nur eine Freude, dass die Leute wieder da sind. Vor allem auch, wenn die Familie hier zu Hause von dem Geld gelebt hat bis jetzt, was die geschickt haben. Es ist ein großes Durcheinander, nicht einmal eine richtige Bestandsaufnahme ist so möglich. Ich mag sehr einen Slogan von einer Caritas-Organisation in Osteuropa, die sagen, keep calm and help the people. Also man muss irgendwie sich beruhigen und schauen, wo kann ich jetzt irgendwas helfen. Das haben wir versucht zu tun, wobei wir in derselben Zeit auch große Sorge hatten für unsere über 600 Mitarbeiterinnen, die wir inzwischen haben und für die ganz vielen Betreuten, für die wir Verantwortung übernommen haben.
Wie sehen Sie es jetzt in diesem Moment, in welche Richtung Caritas gehen kann, wo man verstärkt vielleicht auch Hilfe braucht, wo Sie ansetzen können, was man auch aus dieser schwierigen Zeit jetzt mitnehmen kann, auch Positives vielleicht, was Sie aus dieser Zeitspanne gelernt haben als Organisation?
Natürlich hoffen wir auf eine nächste Normalität, was vielleicht wertvoller und inhaltlich tiefer geht. Ich glaube, dass wir weiterhin 2 große Prioritäten haben werden müssen, denn das gesamte Gesellschaftsbild zeigt in diese Richtung. Wir müssen schauen, dass pflegebedürftige Menschen möglicherweise gepflegt werden und menschenwürdig gepflegt werden. Das ist ein weitgehend vernachlässigtes Bereich in Rumänien. Trotzdem, dass in der Europäischen Union überall darüber geredet ist, es ist eine alternde Gesellschaft. Es sind wenige Menschen, die pflegen wollen und pflegen können. Und auch diese migrieren in guten Zeiten in Richtung von mehr Geld und in Richtung von Westeuropa. Also unsere Menschen bleiben ungepflegt und ihrem Schicksal überlassen. Also ich glaube, das wird für uns sicher eine Priorität bleiben, auch was die mobile Pflege betrifft, aber auch was institutionelle Pflege, betreubares Wohnen und Altenheime betrifft. Eine zweite brennende Priorität bleibt auch weiterhin die Kinder in armen Gemeinschaften. In Rumänien wissen wir, im ländlichen Raum haben wir etwa 26% frühen Schulabbruch. Diese Kinder sind die Erwachsenen in 10 Jahren. Dauerhaft, also seit Jahrzehnten, wird dieses Thema unter den Teppich gefegt und wir tun so, als ob es nicht wäre. Und inzwischen wundern wir uns, dass wir nicht Menschen finden für spezialisierte Arbeit, die eine gute menschliche und fachliche Zuwendung bedarf. Und es sind Menschen, die auch in ihrer Sozialisation vielleicht nicht so sich verhalten, wie wir es uns wünschen. Also es hängt mit Kriminalität, mit all dem zusammen, was eine vernachlässigte Bildung mit sich bringt. Ich sage auch immer auch, das kann nicht sein, dass es langzeitig toleriert wird, dass Millionen von Menschen ihren Lebensunterhalt aus Betteln aufrechterhalten müssen. Das geht nicht. Damit kann man nicht ruhig schlafen gehen, glaube ich, in einer solchen Gesellschaft. Und dem muss irgendwie gegengewirkt werden und Bildung ist an erster Stelle. Bildung, geschützte Räume für Bildung und Entwicklung, also nicht nur eine inhaltliche und kognitive Bildung, sondern auch eine Kompetenzentwicklung für Lebenskompetenzen in einer komplexen Gesellschaft, wie wir es jetzt schon haben bei uns. Ja? Ich sehe auch als eine hohe Priorität, aber als eine politische Priorität, dass auf europäischer Ebene irgendwie Sozialmindeststandards gesetzt werden müssen. Ich finde es ungerecht und gefährlich, dass auf einer Seite Arbeitskraft frei migrieren dürfen muss, so dass ich es einmal so komisch ausdrücke, aber andererseits soziale Angelegenheiten sind nationale Angelegenheiten. Also wenn die Kraft frei migriert, dann muss auch die Schwäche frei migrieren dürfen, in meiner Ansicht. Denn sonst generiert man Unterschiede, die immer höher gespielt werden, und das führt nicht in gute Richtung. Da muss sich auch, ich glaube, die europäische Politik einsetzen. Noch eine Lernerfahrung, die mir wichtig ist, also in dieser Pandemie haben wir gesehen, dass letztendlich in solchen Situationen das Zuhause das sicherste Ort ist. Und ich glaube, Rumänien und das gesamte Gesundheits- und Sozialversorgungssystem könnte, hätte die Chance, auch weil es ihre sozialen und Gesundheitssysteme noch in Entwicklung hat, in einer starken Entwicklungsphase, also es ist noch viel Bedarf da, dass die Schwerpunkte auf das Zuhause, auf die Grundversorgung, auf die Prävention gesetzt wird oder viel mehr auf das Zuhause und auf die Grundprävention und auf die Schulung von Menschen, in ihrer eigenen Situation zurechtzukommen, auch gesundheitlich und auch sozial, und dafür nur die notwendige Unterstützung zu geben, aber das darf nicht vergessen werden. Wenn ich meinem Kind nicht beistehe in seinem Lernprozess, bin ich auch schuld. Wenn er sie nicht lernt, ist sie auch schuld. Aber irgendwann müssen wir finden, wie Entwicklung von Lebenskompetenz, wie Entwicklung von sozial verankerten menschlichen Würde möglich ist in unserem Land. Denn es ist noch viel zu tun in diesem Bereich.